Guten Morgen. Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich hier war. Letzten Sonntag nicht, aber den Sonntag davor. Aber dazwischen ist auch bei mir viel geschehen. Diese Woche war ich unterwegs in Elstal bei Berlin, in der Zentrale unseres Gemeindebundes. Von dort darf ich aus der Präsidiumssitzung herzlich grüßen. Bis Mai nächsten Jahres werde ich ja noch in diesem Leitungsgremium unserer Kirche sein und dann nicht mehr, weil meine Wahlperioden dann zu Ende sind, nicht weil es da irgendwelche Dinge gibt. Aber es ist schon eine spannende Zeit, in der wir in unserem Land leben. Es ist spannend, wenn ich zum Beispiel dorthin fahre, durch das Bundesland Hessen, kleiner Abstecher nach Bayern und dann durch Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg. Und man hört die Nachrichten der unterschiedlichen Sender. Die gleichen Themen, aber sehr unterschiedlich dargestellt. In Sachsen hört es sich ganz anders an als in Bayern und Hessen, wenn zum Beispiel über Chemnitz geredet wird, in den Nachrichten der verschiedenen Sender. Und man fährt ja auch vorbei an Orten, die in den letzten Tagen in den Medien waren. Köthen sah ich auf einmal an einer Autobahnausfahrt, ein Ort, mit dem ich mich noch nie beschäftigt habe, in den Nachrichten dieser letzten Tage. Und geschichtsträchtig, Eisleben, wo Luther geboren wurde, Wittenberg, wo er gewirkt hat, aber vor vielen hundert Jahren. Und man merkt, wir leben in Zeiten, in denen es ziemlich bunt und rund zugeht, wo oft Hass und Streit aufflammt, wo Menschen meinen, selber das Recht in die Hand nehmen zu sollen, weil der Staat ja versagt habe. Ich glaube, dass einige Worte Jesu aus der Bergpredigt genau diese Themen aufgreifen. Ich möchte uns lesen aus dem 5. Kapitel des Matthäusevangeliums. Die meisten, die Farsisch sprechen, haben von mir den Text bekommen, aber die anderen, die ich hier sehe, die können inzwischen auch so gut Deutsch, dass das auch so geht. Ich renne jetzt nicht durch die Reihen. Ich lese aus dem Abschnitt Matthäus 5 ab Vers 8. Hier haben wir es in Deutsch. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Auge um Auge. Zahn um Zahn. Das ist ein Begriff, der wird heute immer noch sehr oft gebraucht, so ein Halbsatz. Wie du mir, so ich dir, ist vielleicht die andere Variante davon, so steht's nicht in der Bibel, aber es trifft ja im Grunde die gleiche Aussage. Diese Aussage, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist dem Sefer HaBerit, dem Buch des Bundes, aus dem 2. Buch Mose entnommen. Dort heißt es, mal gucken, ob ich das auch dabei habe, ja, dort heißt es, wenn Männer, steht nicht alles hier, wenn Männer miteinander streiten und stoßen dabei eine schwangere Frau, sodass ihr die Frucht abgeht, ihr aber sonst kein Schaden widerfährt, so soll man ihn um Geld strafen, wie viel ihr Ehemann ihm auferlegt. Und er soll's geben durch die Hand der Richter. Entsteht ein dauernder Schaden, so sollst du geben Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um Beule, Wenn jemand seinen Sklaven oder seine Sklavin ins Auge schlägt und zerstört ist, der soll sie freilassen um des Auges willen. Desgleichen, wenn er seinem Sklaven oder seiner Sklavin einen Zahn ausschlägt, soll er sie freilassen um des Zahnes willen. Boah. Wenn ich das lese, da schüttelt es mich und wahrscheinlich manche anderen von uns auch. Man merkt, dass diese Worte aus einer ganz anderen Zeit und Kultur entstammten, über 3000 Jahre her. Nach rabbinischer Auffassung, also nach der Auffassung der jüdischen Schriftgelehrten, die auch zur Zeit Jesu eine Menge zu sagen hatten, verlangt der Rechtssatz bei allen Körperverletzungsdelikten einen angemessenen Schadensersatz vom Täter. Es war nicht so, dass man hier Auge um Auge im Sinne von jetzt müsst ihr aber mal richtig bestrafen gedacht war, sondern es ging gerade darum, die im alten Orient verbreitete Blutrache illegal zu machen, durch eine Verhältnismäßigkeit vom Vergehen und Strafe abzulösen, Gleichheit vor dem Gesetz für Männer und Frauen, für Arme und Reiche herzustellen. Da konnte nicht einer sagen, der hat mir was weggenommen, dafür bringe ich ihn jetzt um, sondern es sollte geregelt werden. Es ist nicht eine Aufforderung, Gleiches mit Gleichem heimzuzahlen, sondern eher eine Eingrenzung, die rechtliche Willkür ausgrenzen sollte. Es sollte klare Regelungen geben, die eine Selbstjustiz vermeiden. Im alten Orient gab es Regelungen bezüglich der Vergeltung bei körperlichen Verletzungen. Der Codex Esnuna, um 1920 vor Christus geschrieben, einer der frühesten Gesetzestexte aus Mesopotamien, regelte Körperverletzungen schon mit genau abgestuften Geldbußen. Und nun schaut euch mal an, was da so die Themen waren. Da steht dann zum Beispiel, ach, das ist so, das hatten wir schon. Hier. Wenn ein Mann die Nase eines Mannes abbeißt und abtrennt, zahlt er eine Mine Silber. Für ein Auge zahlt er eine Mine. Für einen Zahn eine halbe Mine. Für ein Ohr eine halbe Mine. Für einen Schlag auf die Wange 10 Schekel Silber. Boah, noch schlimmer. Also was waren das für Zeiten damals? Ich weiß nur nicht, wie viel eine Mine in unserer Währung umgerechnet wäre. Man ging offenbar miteinander fast so nett um, wie es heute manche Menschen in den sozialen Medien tun. Gesetzesreformer der Antiken versuchten seit dem 7. Jahrhundert vor Christus Gewalt und Rechtswillkür zu begrenzen und das Strafrecht zu vereinheitlichen. Demosthenes, er lebte 384 bis 322 vor Christus, überliefert ein Gesetz, das um 650 vor Christus erlassen worden soll, aus der süditalienischen Kolonie Locroi. Wenn jemand ein Auge ausschlägt, soll er erleiden, dass sein eigenes Auge ausgeschlagen wird, und es soll keinerlei Möglichkeit zu materieller Ersatzleistung geben. Der das Gesetz verfasst hat, galt als der erste Grieche, der Gesetze schriftlich fixierte. Er wollte mit der Festsetzung des Strafmaßes und dem Ausschluss von Freikauf offenbar Korruption und soziale Gegensätze vermeiden. Gesetzliche Regelungen, die verhindern sollten, dass ein Täter in überzogener Weise bestraft wurde. Das gab es auch in Deutschland. Vielleicht gibt es das noch immer, aber ich habe 4 Jahre in der Nähe des Odenwaldes gelebt, so Darmstadt, und dort ein bisschen Theologie studiert. Und da ist ein Galgen im Odenwald, in Beerfelden. Das ist so der älteste noch erhaltene Galgen oder der letzte noch erhaltene Galgen in Deutschland. Nach der Inschrift auf einem Gedenkstein neben dem Galgen soll die letzte Hinrichtung dort geschehen sein im Jahre 1804. Und zwar wurde eine Sinti oder Roma hingerichtet wegen Diebstahls eines Huhnes und 2 Laib Brot. Das wäre zum Beispiel eine sicherlich von uns als sehr unverhältnismäßig empfundene Bestrafung. Diese Klarstellung, die Gleichheit schaffen sollte, die radikalisiert Jesus in die andere Richtung. Nicht mehr nur Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern wenn jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere dar. Wenn jemand mit dir rechten will und deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm 2, gib dem, der dich bittet, wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Irgendwie ärgert mich das, wenn ich dich lese. Keine Rache, keine Strafe, keine Vergeltung. Das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Was stellt sich dieser weltfremde Gutmensch Jesus eigentlich davor? Er zeigt uns eine andere Welt. Er nimmt uns mit in ein anderes Land, in dem andere Werte gelten. Natürlich ist Zahn um Zahn irgendwo Recht. Natürlich ist es gut, wenn Recht geregelt ist und nicht jeder sein eigenes Recht erfinden darf. Die selbsternannte Bürgerwehr in Chemnitz, die dort an diesem Wochenende mal ihr Rechtsempfinden durchsetzen wollte, oder die dieser ganz ähnliche Scharia-Polizei, die vor einigen Jahren im Ruhrgebiet auftraten, zeigen, dass das nicht gut ist. Und natürlich ist das, was Jesus hier sagt, nicht etwas, was jemand einklagen kann. Nein, das steht niemandem zu. Diejenigen, die sich vielleicht beim Lesen dieser Worte die Hände reiben und denken, aha, so müssen mich die anderen behandeln. Wenn ich das eine will, kriege ich noch was draufgelegt. Wie bei Sonderangeboten in manchen Supermärkten. Nein, sie sind hier selber in ihrer Einstellung anderen gegenüber gefragt. Jesus sagt uns, wie reich Gottes eigentlich ist. Rund um Gnade, rund um Wertschätzung aller Mitmenschen. Wertschätzung heißt auch, ich nutze den anderen nicht aus. Ich missbrauche seinen guten Willen nicht. Jesus verkündet den wahren Willen Gottes. Er nimmt keine Rücksicht auf die alltäglichen Existenzbedingungen, in denen wir leben, wie es eine vernünftige Rechtsprechung ja eigentlich tun muss. Nein, er zeigt, wie Gott wirklich denkt, was bei Gott gut ist. Nicht damit wir sagen, das schafft ja sowieso keiner, sondern damit wir sagen, da wollen wir hin, auch wenn wir da vielleicht noch nicht sind oder ganz bestimmt noch nicht. Der wahre Wille Gottes ist mehr, als das Gesetz verlangt. Die Beispiele, die Jesus hier verwendet, zielen darauf, dass der Riss in der Gemeinschaft nicht vertieft wird, sondern geheilt. Jesus spricht vom Schlag auf die rechte Wange. Der kann nur mit dem Handrücken des anderen ausgeführt werden. Anders geht das kaum ohne Verrenkungen. Nach dem Recht der religiösen Lehrer Israels wurde das mit der doppelten Strafsumme geahndet. Wenn das geschieht, ist der andere immer noch ein von Gott geliebter Mensch. Du solltest daran arbeiten, ihn so zu sehen, egal was er tut. Jesus spricht auch über den Umgang mit dem Eigentum. Er sagt, nein, das sagt er nicht, sondern im 5. Buch Mose wird geregelt, wenn einer deiner Brüder arm ist in irgendeiner Stadt in deinem Lande, das der Herr, dein Gott, dir geben wird, so sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand nicht zuhalten gegenüber deinem armen Bruder, sondern sollst sie ihm auftun und ihm leihen, so viel er Mangel hat. Sondern du sollst ihm geben und dein Herz soll sich nicht verdrießen lassen, dass du ihm gibst, denn dafür wird dich der Herr, dein Gott, segnen in allen deinen Werken und in allem, was du unternimmst. Es werden alle Zeit Arme sein im Lande. Darum gebiete ich dir und sage, dass du deine Hand auftust deinem Bruder, der bedrängt und arm ist in deinem Lande. Jesus sagt hier in Matthäus 5, wenn jemand mit dir rechten will und deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Auch hier ist sicherlich anzumerken, dass das kein Gesetz ist, das diese Taten dazu führt, dass diese Taten eingeklagt werden können, sondern es liegt im Ermessen dessen, der abgibt. Ich denke an einen Handwerker, der einer christlichen Gemeinde angehörte. Ich kannte ihn gut. Viele Christen meinten, na, der ist ja Christ, der muss es uns doch billiger machen. Und irgendwann musste er dann Konkurs anmelden, weil er darauf eingegangen war. Jesus fordert auf, die Hilfe zu geben, die möglich ist. Sich nicht abzuwenden, sondern dem anderen zuzuwenden. gib von dem, was du hast, noch mehr, als der andere erwartet hat. Dein Eigentum ist auch dazu da, anderen Hilfe zu geben, nicht nur für dich allein. Und nicht, dass du, vielleicht kennen einige das noch aus ihrer Kinderzeit, wie Dagobert Duck mal deinen Goldberg hinunterrutschen kannst mit den vielen tausend Talern, die da sind, sondern auch dafür, dass Menschen Hilfe bekommen und sich etwas verändern kann in dieser Welt. Jesus spricht hier auch von Liebe. Er sagt, und ich wiederhole auch das noch einmal, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun dasselbe auch die Heiden? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, steht in der Tat im Alten Testament. 3. Mose 19, Vers 18. Der Zusatz, und deinen Feind hassen, das wurde in der Tradition des jüdischen Volkes so weitergegeben. Dem reisenden Fremdling galt in Israel das Gebot der Gastfreundschaft. Der Begriff Nächster hat immer die im Auge, die in den gleichen Grenzen leben. Dazu gehören die Glieder des Volkes Israel und die Ausländer, die im selben Land leben. Die Letzteren mit der Erinnerung an die eigene, oder die für die Juden eine Erinnerung an die eigene Fremdheit in Ägypten. So wird das zumindest im Alten Testament immer wieder begründet. Dort wart ihr auch Fremde. Immer mehr hatten jedoch die verschiedensten Gruppen, insbesondere dann zur Zeit Jesu, die dort entstanden waren, mit ganz unterschiedlichen, zwar immer jüdischen, aber mit ganz unterschiedlichen Ausprägungen, etwas anderes übernommen. Sie hatten das Liebesgebot auf die Gruppenzugehörigkeit eingeengt. Sie beschränkten es für den Fremden in der Richtung, dass es ihm nur galt, wenn er innerhalb von 12 Monaten sich zum Judentum bekehrte, sonst nicht mehr. Sonst wurde er einem Heiden gleich geachtet. In der Qumran-Gemeinschaft, die zur Zeit Jesu existierte, galt es als heilige Satzung, die Söhne des Lichts, also uns, meinten sie, zu lieben, jeden nach seinem Los in Gottes Gemeinde und alle Finsternissöhne zu hassen, jeden nach seiner Verschuldung in Gottes Rache. Mit diesen Unterscheidungen räumt Jesus hier deutlich auf. Liebt auch die, die nicht dazugehören, die Fremde sind, die anders glauben als ihr. Wenn ihr euch wie Kinder eures Vaters im Himmel verhaltet, schließt ihr niemanden von dieser Liebe aus. Das Gebot Jesu, die Feinde zu lieben, verbietet uns, irgendwelche Menschen zu hassen, auch wenn sie uns hassen. Liebe hat nichts damit zu tun, alles richtig zu finden, was der andere tut. Eltern werden meistens ihre Kinder auch lieben, wenn die was Falsches tun, wenn die daneben greifen, wenn die so richtig Mist bauen. Das tötet die Liebe nicht. Liebe will auch liebevoll zurechtbringen, aber sie ist immer für den Menschen, nie gegen ihn. Die hasserfüllten Kommentare mancher Christen in den sozialen Medien, mal gegen andere Christen, mal gegen bestimmte Politiker oder Politikerinnen, mal gegen Muslime, das ist nicht die Art unseres Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott will alle Menschen beschenken. Wir haben die Aufgabe, unseren himmlischen Vater abzubilden. Dass durch Sonne und Regen die Erde Frucht hervorbringt, die den Menschen nährt und erhält, erinnert an Gottes väterliches Handeln. Wer dafür kämpft, dass andere nichts von dem, was Gott ihm geschenkt hat, abbekommen, der handelt anders, als der himmlische Vater sich das gedacht hat. Deswegen haben schon ganz früh Christen, ganz früh heißt im 1., 2. Jahrhundert, haben schon ganz früh Christen diakonische Arbeit nie nur für andere Christen getan, sondern haben sich immer auch denen gewidmet, die keine Christen waren und für sie gesorgt. Jesus sagt, handelt so. Und dann sagt er etwas, was mich erschreckt. Er sagt, seid vollkommen. Ha! Also ich will ja niemandem hier zu nahe treten. Es sind auch manche hier heute Morgen, die ich noch gar nicht so gut kenne. Aber ich ahne, dass zumindest so wie wir das Wort vollkommen verstehen, die meisten, wenn sie sich selber gegenüber ehrlich sind, deswegen frage ich jetzt nicht mit Handzeichen, die meisten, wenn sie sich selber gegenüber ehrlich sind, sagen müssten, naja, also von der Vollkommenheit bin ich dann doch noch ein Stück entfernt. Der Begriff, den Jesus hier oder der in der griechischen Wiedergabe der Worte, die Jesus gesprochen hat, hier gebraucht wird, ist Teleios. Er bezeichnet nicht eine ideale oder ganzheitlich vollkommene Persönlichkeit, in der alles stimmt, nicht den perfekten Menschen, sondern es geht um den Menschen, der ganz in der Liebe, ganz im Dasein für andere aufgeht, für den das wichtig ist, wie es anderen Menschen geht. Wohl ein Ziel, von dem ich und wahrscheinlich die meisten von uns auch noch ganz weit entfernt sind. Gottes Eigenschaft ist Gnade und Barmherzigkeit. In der Gesellschaft Israels waren Recht und Gerechtigkeit geregelt. Jesus spricht hier unsere ganz persönliche Haltung gegenüber anderen an. Wie denkst du über andere? Wie sehr interessieren sie dich? Wie sehr prägt es dein Leben, dein Verhalten, deine Worte, wie es anderen geht. Und damit sind nicht die anderen in der Gemeinde gemeint, die auch, sondern die Menschen, mit denen du Tag für Tag zu tun hast. Es ist keine Aufforderung, sich betrügen und ausnutzen zu lassen. Aber es ist eine Aufforderung dafür, andere im Blick zu haben. Paulus wollte sich auch nicht reinlegen lassen. Er bestand, als er zu Unrecht gefangen und ins Gefängnis geworfen wurde, darauf, dass er ein Recht als römischer Bürger hat und sich die Leute, die daran schuld waren, bei ihm entschuldigen. Es ist nicht so, dass er es einfach hingenommen hat. Er wollte Gerechtigkeit und das ist auch gut so. Hier geht es aber noch um etwas anderes. Hier geht es darum, den anderen als jemanden zu sehen, der ein Wesen ist, das Gott geschaffen hat. Jesus fordert uns auf, uns darum zu bemühen, Agape-Liebe für den anderen zu haben. Das ist keine Liebe, die mit Emotionen zu tun hat, wie die Liebe bei einer Beziehung zwischen zwei Menschen, sondern hier geht es um eine Liebe, für die ich mich entscheide. Ich will den anderen in diesem Sinne lieben. Das heißt, ich habe die Absicht und tue alles dafür, diese Absicht zu erfüllen, dem anderen jemand zu sein, der ihm in ganzem Sinne Gottes Liebe nahe bringt. Jesus fordert uns auf zu verzeihen. Er lädt ein, auch die Menschen zu lieben, die sich gegen das Recht verhalten, die uns gegenüber unfair gewesen sind. Er lädt ein, sich ihnen zuzuwenden. Auch sie sind von Gott geliebt. Und wenn sie uns noch so feindlich gegenüberstehen mögen, unsere Aufgabe, ja unser Auftrag ist es, Gottes Liebe zu leben. Und ich glaube, gerade in einer Zeit, in der viele Menschen mit Liebe nicht mehr viel am Hut haben, sondern mit ganz anderen Dingen, sind wir umso mehr herausgefordert, dafür einzutreten. Uns damit auch zu überlegen, welche Worte wir sprechen, welche Taten wir tun, wie wir Menschen gegenübertreten. Und da gibt es sicherlich manchmal Menschen, bei denen wir innerlich zu kämpfen haben. Natürlich kenne auch ich Menschen, wo ich sage, die liebe ich gerne. Und es gibt Menschen, wo ich eigentlich bete, Herr, halt sie ganz weit fern von mir, dass ich ihnen bloß nicht begegne. Aber leider ist das nicht immer so. Gott hat die Dreistigkeit, mich manchmal mit Menschen zusammenzuführen, die überhaupt nicht mein Fall sind. Und da muss ich dann manchmal mit Gott darüber sprechen. Dann muss er mir helfen, anders zu empfinden, anders zu denken, anders zu werden. Und ich merke, manchmal stehe ich dem im Wege, aber wenn ich wirklich die Bereitschaft dazu habe, kann Gott das auch hinkriegen. Und ich kann Menschen aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen. Und vielleicht werden sie dann sogar irgendwann mal meine richtigen Freunde, nicht nur in sozialen Medien, das ist ja ein ganz anderes Thema. Gott will, dass wir das leben oder darauf hinleben, wie er sich unser Leben gedacht hat. Er hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt, der uns mit Kraft ausrüstet und der uns verändert, wenn wir dieser Veränderung nicht mit unseren Gedanken und Willen im Wege stehen. Gott kann Neues in uns und durch uns schaffen. Amen.